NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
17. Juli 1987. Der DDR-Staatsrat beschließt die Abschaffung der Todesstrafe.
Das darf nicht sein, Genossen.
Bernhard Quandt hält keine Rede. Er brüllt seine Verzweiflung hinaus, jedes Wort ein Schmerzensschrei.
Das Zentralkomitee muss so stark sein, dass aus ihrer Mitte ein neues Politbüro entsteht, das mit der Verbrecherbande des alten Politbüros, entschuldigt Genossen, nichts zu tun hat.
Bernhard Quandt erinnert an seine Jugend, seine Zeit in der SPD, später in der KPD, seine Verhaftungen und seine Jahre in den Konzentrationslagern. Er erwähnt Freisler, den Nazirichter, der Tausende unter das Fallbeil schickte. Bernhard Quandt sagt im Dezember 1989 auf einer Sitzung des SED-Zentralkomitees:
Wir haben im Staatsrat die Todesstrafe aufgehoben. Ich bin dafür, dass wir sie da einführen und dass wir da alle Standrechte, die erschießen, die unsere Partei in eine solche Schmach gebracht haben.
Bernhard Quandt, langjähriger SED-Bezirkssekretär in Schwerin, ist da 86 Jahre alt. Auf den Straßen der DDR bricht gerade eine neue Zeit an. Es ist nicht seine neue Zeit.
Dass wir da alle Standrechte, die erschießen, die unsere Partei in eine solche Schmach gebracht haben.
Die DDR wird in diesen Tagen zur Geschichte. Ohne Hinrichtungen. Die Todesstrafe in der DDR gab es nicht mehr. Abgeschafft, gerade einmal 2 Jahre zuvor, am 17. Juli 1987. 1945. Die sowjetische Besatzungszone entsteht. Es gilt die Todesstrafe für Nazi-Verbrecher und für feindliche Agenten und für Saboteure und die, die dafür gehalten werden. Zahl der Todesurteile
121.
Zahl der Hinrichtungen
47.
In 4,5 Jahren der sowjetischen Besatzungszone. Ein neuer Staat entsteht, einer, der souverän sein möchte und einer, in dem Todesurteile gefällt und vollstreckt werden. Zunächst beruft man sich dabei auf das Reichsstrafgesetzbuch von 1871, später auch auf das Strafrechtsergänzungsgesetz und dann auf das Strafgesetzbuch der DDR von 1968.
Paragraph 97, Spionage. In besonders schweren Fällen kann auf lebenslängliche Freiheitsstrafe oder Todesstrafe erkannt werden. Paragraph 101, Terror. In besonders schweren Fällen kann auf lebenslängliche Freiheitsstrafe oder Todesstrafe erkannt werden. Paragraph 104, Sabotage. In besonders schweren Fällen kann auf lebenslängliche Freiheitsstrafe oder Todesstrafe erkannt werden.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir bringen jetzt den angekündigten zusammenfassenden Funkbericht vom Burjanek-Prozess.
In den 1950er Jahren werden Ausschnitte aus den Verhandlungen im Rundfunk übertragen. Die Richterin
Hilde Benjamin studierte Rechtswissenschaften in Berlin, Heidelberg und Hamburg. Kommunistin und Anwältin schon zu Zeiten der Weimarer Republik. Später Justizministerin der DDR und bis zu ihrem Tod 1989 Mitglied des Zentralkomitees der SED.
Die Sitzung des ersten Strafsenats des obersten Gerichts der Deutschen Demokratischen Republik ist eröffnet. Es wird verhandelt, die Strafsache gegen Johann Burjanek. Stehen Sie bitte auf.
Der DDR-Rundfunk.
Blicke des Anführers Burjanek und seiner beiden Hauptkomplizen Möwes und Henschel sind zynisch frech. Aber jetzt erhebt sich der Generalstaatsanwalt Dr. Melzheimer.
Der Staatsanwalt.
Ernst Melzheimer. Er studierte Jura in Marburg und Bonn, wurde 1940 Kammergerichtsrat und erhielt die Treue-Medaille des Führers. Wurde 1944 für das Reichsgericht vorgeschlagen. 1933 trat er aus der SPD aus, nach dem Krieg in die KPD ein. Er wurde der erste Generalstaatsanwalt der DDR und profilierte sich in einigen Schauprozessen.
Sie haben im demokratischen Sektor von Berlin fortgesetzt Diversionshandlungen ausgeführt, insbesondere die Sprengung der Eisenbahnbrücke bei Erkner im Augenblick der Durchfahrt des sogenannten Blauen Express.
Der Angeklagte.
Johann Burjanek, Wehrmachtssoldat, Freiwilliger im Afrikakorps der Wehrmacht. In den letzten Kriegstagen noch nahm er einen Deserteur fest.
Ich bin am 16. November 1913 in Düsseldorf geboren, als Sohn des Schuhmachermeisters Johann Burjanek und dessen Ehefrau Anna, geborene Klaas. Ich besuchte 2 Jahre die Volksschule, 4 Jahre die Mittelschule und 2 Jahre die höhere Privatanstalt Dr. Halbach in Düsseldorf.
Der Prozess.
2 Tage im Mai 1952. Ein Schauprozess. Vorbild sind die Moskauer Prozesse der 1930er Jahre. Der Staat will seine Macht demonstrieren. Potenzielle Kritiker sollen abgeschreckt werden.
Wir wollen gar nicht davon sprechen, welches Verbrechen gegen unseren Staat sie begangen haben. Aber einfach das, was jeder Mensch als typisches Kriminalverbrechen kennt, das begehen sie.
Das Schlusswort des Angeklagten.
Ich erkenne voll und ganz an, was für Verbrechen ich durchgeführt habe. Mir ist auch vollkommen die Schwere der Verbrechen klar. Aber ich bin gewillt, voll und ganz die Konsequenzen daraus zu ziehen.
Das Plädoyer des Staatsanwaltes.
Wie ist es möglich, dass in einem volkseigenen Betrieb ein solcher Verbrecher wie Burjanek mit seiner Geliebten unkontrollierte Ausflüge nach West-Berlin machen kann, um dort Fluchblätter zu holen, sie dann im demokratischen Sektor zu verbreiten. Man soll die Ohren spitz halten. Augen auf für alle. Möge das schaffende Volk der Deutschen Demokratischen Republik seine Wachsamkeit verdoppeln und verdreifachen. Das soll aus diesem Prozess gelernt werden. Ich beantrage gegen Burjanek die Todesstrafe.
Was können nun die Verteidiger zugunsten der überführten und geständigen Bandenmitglieder sagen?
Nur etwas, bin ich der Meinung, könnte bei den Angeklagten angenommen werden. Dass er auch hier nicht selbst tätig werden wollte, sondern dass er nur zu dieser Gruppe dazugehören wollte und dann vielleicht, wenn er rüberging, sagen wollte, nun, ich gehörte auch zu dieser Gruppe.
Das Urteil.
Nach mehrstündiger Beratung des Senats öffnet sich die Tür in der Mitte der Stirnwand hinter dem Richtertisch. Die Angeklagten stehen auf und das Publikum. Die Vizepräsidentin des obersten Gerichts nimmt stehend ein Blatt zur Hand.
Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Es werden wegen fortgesetzten Verbrechens gegen Artikel 6 der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik und Abschnitt 2 Artikel 3a3 der Kontrollratsdirektive 38 verurteilt. Der Angeklagte Burjanek zum Tode, zum Tode, zum Tode, zum Tode.
Am 2. August 1952 wird Johann Burjanek in Dresden hingerichtet. Im Jahr 2005 entscheidet ein Gericht noch einmal über dieses Verfahren. Die Entscheidung lautet:
Rechtsstaatswidrig.
Johann Burjanek wird rehabilitiert. Zahl der in der DDR gefällten Todesurteile:
227.
Zahl der in der DDR vollstreckten Todesurteile:
166.
Zur Sicherung dieses großen Kampfes und zur Verwirklichung des hohen Zieles beantragt die Staatsanwaltschaft für die Taten des Angeklagten und damit für den Angeklagten die Todesstrafe.
Zur Vollstreckung der Todesstrafe wird bis 1967 die sogenannte Fallschwertmaschine verwendet, eine 3 Meter hohe Guillotine. Die Hinrichtungen finden in Brandenburg, in Frankfurt-Oder, in Dresden und zuletzt in Leipzig statt. Hingerichtet werden
Nazi- und Kriegsverbrecher, Mörder, feindliche Spione und Saboteure.
Die Staatsanwälte beantragen die Todesstrafe bei Gericht und bei der SED-Obrigkeit. Bis 1963 stehen die Anträge zur Todesstrafe auf der Tagesordnung der obersten Parteigremien vor Prozessbeginn. Und die jeweiligen SED-Chefs fällen ganz selbstverständlich ihre eigenen Urteile, die dann durch Gerichte verkündet werden. Gegen einen RIAS-Redakteur sollte eine lebenslange Zuchthausstrafe verhängt werden. SED-Chef Ulbricht streicht das Urteil durch und schreibt:
Vorschlag, Todesurteil.
Ulbricht weiß, dass seine Vorschläge wie ein Gesetz verstanden werden. Ab 1964 gibt es keine schriftlichen Aufzeichnungen über die Eingriffe der Parteiführung. Die Praxis aber, Urteile vorab genehmigen zu lassen, bleibt bestehen.
Die Todesstrafe!
Die Todesstrafe!
Die Todesstrafe!
Im Jahr 1968 ändert sich die Art der Hinrichtung. An die Stelle der Fallschwertmaschine tritt der
unerwartete Nahschuss in das Hinterhaupt.
Der Stasi-Unterlagenbehörde liegt ein Tonband vor, der Mitschnitt einer Geheimverhandlung. Der Ablauf ist auf die Minute genau geplant. Berlin im Juni 1981.
Also Militärstaatsanwalt, sind Sie bereit zum Plädoyer?
Ja, ich bin bereit.
Der Angeklagte.
Dr. Werner Teske, 39 Jahre alt, Offizier des Ministeriums für Stadtsicherheit.
Die Anklage.
Spionage und Fahnenflucht.
Die Forderung des Militärstaatsanwaltes.
Die ganze Härte des Gesetzes anzuwenden, hohes Gericht. Das ist Gerechtigkeit, das ist gesellschaftliche Notwendigkeit. Das sind wir unseren werktätigen Menschen, ihrem friedlichen Aufbauwerk, den Angehörigen der Schutz- und Sicherheitsorgane schuldig. Ich beantrage aus den von mir dargelegten Gründen den Angeklagten wegen begangener, vollendeter und vorbereiteter Spionage im besonders schweren Fall, in Tateinheit mit Fahnenflucht im schweren Fall, zum Tode zu verurteilen und gemäß § 58 Absatz 1 und 3 Strafgesetzbuch die staatsbürgerlichen Rechte für dauernd abzuerkennen.
Die Erwiderung des Angeklagten.
Ich bitte den Hohen Senat, bei seiner Urteilsfindung mir die Chance einzuräumen, ihm noch einmal die Möglichkeit zu geben, ein Leben mir einzurichten, in dem ich voll den gesellschaftlichen und gesetzlichen Normen der DDR entspreche.
Das sind die letzten überlieferten Worte von Werner Teske. Das Urteil:
Todesstrafe.
Laut DDR-Strafgesetzbuch war die Verhängung der Todesstrafe nur auf vollendete Spionage möglich. Keine der von Werner Teske zur Seite geschafften Akten gelangte jedoch in die Hände Dritter. Doch das zählte einfach nicht. 2 Wochen nach dem Prozess, im Keller des Gefängnisses in der Alfred-Kästner-Straße in Leipzig. Es ist 10.09 Uhr.
Werner Teske erfährt, dass sein Gnadengesuch abgelehnt wurde.
Sekunden später.
Das Urteil wird vollstreckt durch einen unerwarteten Nahschuss.
10.10 Uhr.
Der Tod von Werner Teske wird festgestellt.
Als Ort des Todes wird in die Sterbeurkunde eingetragen:
Stendal.
Jeder Hinweis auf die zentrale Leipziger Hinrichtungsstätte wird vermieden. Die Öffentlichkeit erfährt nichts davon. Nichts von der Anklage, nichts von der Verhandlung, nichts vom Urteil und seiner Vollstreckung. Nur die Ehefrau erfährt vom Tod ihres Mannes. Doch sie und ihre Tochter müssen neue Identitäten annehmen und ihren Wohnort verlassen. Über den Verbleib der sterblichen Überreste von Werner Teske erfahren sie nichts. Werner Teske ist der letzte Angeklagte in der DDR, der zum Tode verurteilt und hingerichtet wurde. Wenige Monate später referiert Stasi-Chef Erich Mielke im Kreise seiner Untergebenen:
Wir sind nicht gefeit, dass er mal ein Schuch noch unter uns sein kann. Wir sind nicht gefeit, dass er hier lassen, leider. Wenn ich schon jetzt wüsste, dann wird er auf morgen schon nicht mehr leben. Ganz kurz, Prozess. Aber weil ich Humanist bin, deshalb habe ich solche Auffassung. Lieber Millionen Menschen vom Tode retten, als wir einen Banditen leben lassen, der also uns dann also die Toten bringt. Da würde mal richtig erklären, warum man so hart sein muss. Weil die Schwafel vom Weh und so weiter, nicht hinrichten und nicht Todesurteil, alles Käse, Genossen.
Am 17. Juli 1987 verkündet die Aktuelle Kamera die Nachrichtensendung des DDR-Fernsehens:
Der Staatsrat beschließt die Abschaffung der Todesstrafe in der Deutschen Demokratischen Republik.
Das kommt überraschend und überstürzt. Eigentlich hätte die Todesstrafe nur von der Volkskammer abgeschafft werden können. Doch dafür war keine Zeit mehr. 2 Monate später wollte Erich Honecker von Helmut Kohl in Bonn empfangen werden. Das allerdings wird nicht erwähnt, als sich die DDR-Obrigkeit in ihrer Nachrichtensendung für die Abschaffung der Todesstrafe feiern lässt.
Mit der Abschaffung der Todesstrafe bekundet unser Land vor aller Welt einmal mehr seine Position zur Wahrung der Menschenrechte in ihrer Gesamtheit.
Über die Hingerichteten hat in der DDR nie jemand gesprochen. Bis zum Herbst 1989.
Im Zeitzeichen erinnerte Thomas Klug an die Abschaffung der Todesstrafe in der DDR, die heute vor 25 Jahren beschlossen wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.